Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Erstmals seit Beginn der Pandemie können sich Besucherinnen und Besucher der Didakta ab heute wieder persönlich austauschen. Über den Auftakt und die wichtigsten Themen der Bildungsmesse berichten wir gleich hier. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Nicht nur die Schulen mussten während der Pandemie auf Online-Angebote umstellen, auch die Bildungsmesse Didakta, die eigentlich jährlich tausende Fachkräfte aus Schule und Kita anlockt, fand zuletzt nur online statt. In Köln ist sie heute erstmals seit Pandemiebeginn zu Präsenz zurückgekehrt und auch wir sind vor Ort.
Campus und Karriere, live von der Didakta 2022.
Und auf dem Messegelände begrüße ich meinen Kollegen Martin Schütz, der schon einen ersten Messerundgang hinter sich hat. Martin, die Messe soll ja deutlich abgespeckter daherkommen. Wie macht sich das genau bemerkbar?
Also ich schätze, akustisch werden Sie das nicht so richtig hören, dass sie abgespeckter ist. Hinter mir wird man wahrscheinlich Stimmen hören und Fußgetrappel und laute Messehallen. Aber die Didakta, die hat deutlich weniger Hallen in diesem Jahr belegt als vor der Pandemie. Laut den Veranstaltern sind ungefähr 60% der Aussteller nur vor Ort, die sonst hier waren. Und bei der Besucherzahl, da rechnen die Organisatoren mit ungefähr 50.000 Menschen. Wenn die denn kommen sollten, dann wäre das ungefähr die Hälfte derer, die vor der Pandemie gekommen sind.
Wie ist denn dieser Rückgang zu erklären?
Da gibt es mehrere Gründe. Also zum einen haben fast alle Messen, die jetzt nach der Corona-Pause wieder in Präsenz gestartet sind, eben genau diese Probleme, unabhängig davon, ob es Industriemessen sind, ob es Bildungsmessen sind oder ob es Konsumentenmessen sind. Die Messehallen sind leerer, die Ausstellerzahlen sind geringer, die Besucherzahl ebenfalls. Das liegt vermutlich daran, dass es noch Vorbehalte gibt, denn die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Und außerdem ist der Verband für Bildungsmedien, dem ja auch große Schulbuchverlage angehören, der ist 2020 als Kooperationspartner hier von Bord gegangen. Und deswegen sind eben auch nicht alle großen Schulbuchverlage hier vor Ort. Und das ist möglicherweise etwas, was so ein bisschen die Attraktivität der Didakta im Vorfeld geschmälert hat.
Und wie bewertet der Veranstalter trotz dieser genannten Bedingungen den Start der Didakta?
Also Reinhard Koslitz, der Geschäftsführer des Didakta-Verbands, der findet die Situation trotz allem sehr positiv. Da überwiegt die Freude, dass es nun endlich wieder losgegangen ist in Präsenz.
Ich vermisse die Schulbuchverlage nicht. Ob es die Besucher machen, weiß ich nicht. Das wird sich dann herausstellen. Aber es ist eine Wandelsituation im Moment da. Und ich glaube, dass das Schulbuch nicht mehr das Schulbuch ist, sondern es wird eine Lösung gesucht für den Unterricht und die kann hybrid sein oder digital oder Buch.
Ja, der Veranstalter will also in die Zukunft schauen, auch was die Themen angehen und vor allen Dingen ist eben das Zukunftsthema die Digitalisierung und auf die möchte man hier blicken.
Ja, und über die Besucherinnen und Besucher hat er auch gerade schon gesprochen. Was sagen die denn dazu? Sind die enttäuscht?
Naja, diejenigen, die hier sind, die sind eben nicht überrascht davon, wer hier ist. Das gesamte Programm war ja vorher online einsehbar und im Vorfeld war schon klar, dass die Didakta in diesem Jahr anders sein wird als die Didakta vor der Pandemie. Aber auch hier merkt man auf Besucherseite, dass die Erleichterung, dass es endlich wieder etwas gibt, wo man hingehen kann, wo man sich vor Ort informieren kann und nicht eben nur online oder digital etwas sich anschauen kann, da überwiegt die Freude doch auch. Und deswegen ist es aus meiner Sicht schon ein relativ gut besuchter erster Messetag hier auf der Didakta.
Gibt es denn auch für Leute, die beispielsweise jetzt nicht anreisen können oder auch vielleicht auch noch vor Angst vor Corona nicht anreisen wollen, Möglichkeiten, sich zum Beispiel digital einzubringen bzw. die Messe zu besuchen?
Ja, die Didakta, die ist ja eben auch eine Messe, bei der es Vorträge gibt, bei denen es auch teilweise Workshops gibt. Und da wird auch relativ viel digital angeboten. Das hat man so quasi übernommen aus der Zeit, in der man eben nicht in Präsenz eine Messe stattfinden lassen konnte, sodass auch Menschen von zu Hause aus etwas von der Didakta mitnehmen können. Und es gibt hier beispielsweise auch immer wieder Chatrooms oder auch Twitter-Klassenzimmer nennen die sich. Da können sich dann die Besucherinnen und Besucher virtuell eben treffen, können sich austauschen, können an Diskussionen teilnehmen. Also es gibt durchaus die Chance, an der Didakta teilzunehmen, auch wenn man nicht persönlich und nicht physisch hier in Köln vor Ort ist.
Ja, digitale Angebote ist ein gutes Stichwort. Das ist ja das zentrale Thema auf der Didakta in diesem Jahr. Und welche Impulse es dazu auf der Messe gibt, dazu gleich mehr von Martin Schütz nach dieser Musik. Musik. Digitale Angebote für Messebesucherinnen und Besucher, die nicht zur Didakta kommen können, darüber haben wir eben gesprochen. Martin Schütz für Campus und Karriere auf der Didakta. Wie greifen die Ausstellerinnen und Aussteller denn das Thema Digitalisierung in der Schule auf? Ein Thema, das ja durch die Pandemie gepusht wurde auf der einen Seite, aber bis heute herrscht da ja auch ziemlich viel Frustration.
Das stimmt, weil vieles nicht eingeführt wird in den Unterricht, was man hier sieht. Und hier sieht man wirklich ganz vielschichtige Lösungen, wie Digitalisierung eigentlich schon jetzt im Unterricht stattfinden könnte oder digitale Lösungen eingeführt werden könnten. Also ich habe mir beispielsweise angesehen, wie man Virtual Reality Brillen, die man sonst ja vor allen Dingen aus dem Gaming-Bereich kennt, bei Computer- und Konsolenspielen, dass man die nutzen kann, um in historische Gebäude komplett einzutauchen. Also nicht nur sich ein Bild in einem Schulbuch anzusehen, sondern eine Pyramide auch mal dank einer solchen Brille besichtigen zu können und damit etwas lernen zu können. Oder es gibt für jüngere Kinder hier beispielsweise Pinsel, mit denen man auf einem Tablet zeichnen kann. Und das soll genauso funktionieren wie eben mit einem Pinsel auf einem Blatt Papier, was dann eben die Möglichkeit gibt, auch einen Kunstunterricht anders zu gestalten, eben auf Dingen drauf zu malen oder das gegebenenfalls auch von zu Hause aus zu machen, bis hin zu Robotern, die hier im Einsatz sind im Unterricht. Also im Grunde ist das alles auf der Didakta vertreten und steht eigentlich bereit, um im Einsatz dann auch im Unterricht zu kommen.
Ja, und da fragt man sich natürlich, warum kommt es dort nicht an?
Ja, weil es natürlich auch bestimmte Rahmenbedingungen braucht. Also fangen wir mal mit dem ganz basalen Ding an. So etwas wie schnelles Internet muss dann halt in jedem Klassenraum auch beispielsweise vorhanden sein, weil einem Kind nur ein Tablet in die Hand zu drücken und dann ist kein Internet vorhanden, das funktioniert nicht. Es muss dann auch angeschafft werden und das heißt, letztlich muss die Politik auch Geld zur Verfügung stellen und auch einen entsprechenden Plan entwickeln, damit es nicht wieder so einen Wildwuchs an unterschiedlichen Systemen gibt. Denn es hängt ja auch damit zusammen, dass Unterricht eben dann neu gestaltet werden muss, wenn solche digitalen Geräte dann im Unterricht vorkommen sollen.
Und ist das automatisch, sage ich jetzt mal, mit hohen Kosten verbunden?
Weil es so nach Hightech und nach Silicon Valley klingt, ne? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Produkte, die beginnen bei gut 100 Euro, etwa ein sehr rudimentärer Baukasten, mit dem Kinder programmieren lernen können und räumliches Denken eben verbessern können, bis hin zu Miniaturnachbauten von vollautomatisierten Produktionsstrecken, bei denen dann wirklich also Abiturientinnen und Abiturienten die hohe Kunst des Programmierens lernen können und sich auf einen Beruf vorbereiten können, da liegen dann solche Geräte schon bei 5.000 Euro pro Stück und eben dazwischen bewegt sich relativ viel und dann kommen eben zu diesen Anschaffungskosten dann noch weitere Kosten natürlich dazu, Folgekosten, also die Geräte müssen immer wieder gewartet werden, über Updates muss man verfügen und natürlich muss auch das Personal entsprechend geschult werden, damit die Geräte auch funktionieren.
Gibt es denn irgendeine Prognose, wann das vielleicht mal zum Standard in Schule und Unterricht gehören soll?
Also laut dem Didakta-Verband sprechen wir da in Teilen von Sachen, die vermutlich in 10 Jahren so langsam in den Klassenraum ankommen könnten oder dann vielleicht schon drin sind. Also das sind wirklich lange Zeiträume, über die hier diskutiert wird.
Ja, und was bedeutet das am Ende für die Lehrkräfte und deren Arbeitsalltag?
Ihr Beruf ist natürlich einer, der sich sehr, sehr, sehr stark mitwandeln muss. Sie müssen sich mit der Technik auseinandersetzen, dann eben im Klassenraum oder im digitalen Raum, wie auch immer. Sie müssen sie im Unterricht einsetzen, den Ablauf managen, auf ihre Schülerinnen und Schüler achten. Und das bedeutet auch, dass man eben Lehrpläne diesen technischen Dingen anpassen muss. Und wenn man über genau diese Themen spricht, und das habe ich beispielsweise mit dem niedersächsischen Kultusminister Tonne heute getan, dann findet er, ja, das hat alles seine Berechtigung, aber letztlich sagt er, Lehrer, die müssen halt Lehrer bleiben.
Auch da eine Weiterentwicklung des Jobprofils. Erstmal ist die Ausbildung eine fundamental wichtige Grundlage, denn bei aller Technik, bei aller Freude über Technik, es gilt das Primat der Pädagogik in Schulen und das bleibt auch so.
Ja, und das ist dann eben so der schwierige Spagat, in dem sich viele Lehrerinnen und Lehrer hier bewegen müssen, dass sie einerseits eben diese Digitalisierung vor Ort stemmen müssen, gleichzeitig aber eben das machen müssen, was Lehrerinnen und Lehrer klassischerweise tun, nämlich Wissen zu vermitteln. Und naja, wenn die Digitalisierung an den Schulen in irgendeiner Form vorankommen soll, dann muss die Politik das entscheiden, wie sie das haben will, aber aktuell überlässt sie das relativ viel den Lehrern selber.
Soweit Martin Schütz live von der Bildungsmesse Didakta in Köln. Vielen Dank erstmal und wir schauen natürlich auch in den nächsten Tagen auf das Messegelände und werden aktuell berichten. Vielen Dank erstmal bis hier. Nach der Aufdeckung des sogenannten Missbrauchskomplexes Wermelskirchen mit mehr als 70 Verdächtigen fragen sich viele Eltern und Pädagogen, wie lassen sich Kinder vor sexualisierter Gewalt schützen. Schule kommt dabei eine ganz wichtige Rolle zu, so die Meinung vieler Expertinnen und Experten. Wie sich das umsetzen lässt, zeigt das Projekt einer Bochumer Grundschule. Zwei Lehrerinnen dort haben es entwickelt und sie kämpfen dafür, es in ganz NRW zu etablieren. Solveig Bader stellt den präventiven Ansatz ab der ersten Klasse vor.
Die Froschklasse hat gerade ihre Ich-Stunde. Jeden Dienstag und Donnerstag reden die Erstklässler der Grundschule Lea in Bochum eine Stunde lang über ihren Körper, ihre Gefühle und wie sie sich schützen können, wenn sich etwas nicht gut anfühlt.
Die siebte Regel heißt Nein, Stopp, weil mich niemand einfach küssen oder anfassen darf.
Wenn ich das nicht möchte, dann möchte ich das nicht. Und dann kann ich halt Stopp, ich möchte das nicht sagen. Und dann muss der andere aufhören.
Die siebenjährige Romy und die anderen Kinder in ihrer Klasse kennen die Regeln für die Körperpolizei. So nennen sich die Kinder hier selbst. Denn sie haben gelernt, Nein zu sagen, wenn ihnen jemand zu nahe kommt oder woher sie Hilfe bekommen, wenn sie verunsichert sind.
Weil man über seinen Körper bestimmen darf und dann kann man einfach nur sagen, halt, stopp, ich möchte das nicht.
Dann gehe ich zu einem Erwachsenen, ich würde meine Mama oder meinen Papa nehmen und sage, der hört nicht auf, mich anzufassen. Und dann würde ich ganz laut, nein, ich möchte das nicht mehr sagen. Und dann soll der aufhören.
Grundschullehrerin Corinna Porter hat das Konzept mitentwickelt. Von der ersten bis vierten Klasse ist Kinderschutz fester Bestandteil im Unterricht.
Wir haben ja gesagt, dass die Körperpolizei auch ein eigenes Alarmsystem hat. Wo merken wir, wenn etwas nicht stimmt? Wer sagt das nochmal?
Mertali.
Am Bauch. Also am Bauchgefühl.
In der Ich-Stunde lernen die Kinder, über ihre Gefühle zu sprechen und sie lernen ihre Rechte kennen. Sie sollen starke Persönlichkeiten werden, die sich wehren können, statt zu Opfern zu werden. Der aktuelle Missbrauchsskandal von Wermelskirchen hat Corinna Porter gezeigt, wie wichtig ihre Arbeit an der Grundschule ist.
Das zeigt auch ganz deutlich, dass nicht nur Kinder aufgeklärt werden müssen, sondern auch wirklich Erwachsene. Eltern, die ihre Kinder an Babysitter geben und wirklich denken, auch der macht einen netten Eindruck, da können wir unser Kind hingeben. So einfach ist es nicht. Und das müssen Kinder lernen, das müssen Erwachsene lernen, das müssen Lehrer lernen, das müssen alle Menschen lernen. Das Thema muss enttabuisiert werden und wir müssen einfach anfangen, darüber zu sprechen und aufzuklären.
Seit 2,5 Jahren kämpft die Lehrerin dafür, ihr Projekt an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen zu etablieren. Sie war im Landtag, hat es Politikern vorgestellt. Doch die breite Unterstützung vermisst sie nach wie vor. Lehrkräfte müssten dringend im Umgang mit dem Thema sexualisierter Missbrauch geschult werden.
Wir kommen auch ganz oft an unsere Grenzen, wenn wir darüber sprechen, damit ich keine Angst vor juristischen Folgen haben muss, vor Eltern, die mir aufs Dach steigen. Man muss den Lehrern einfach Sicherheit geben, zu handeln.
Laut einer Studie der WHO werden bis zu 2 Kinder in jeder Klasse missbraucht. Regelmäßig käme die Polizei in die Grundschule und bitte auch sie um Mithilfe, sagt Corinna Porter.
Dadurch, dass ja in Deutschland Schulpflicht besteht und wir alle in Deutschland gemeldeten Kinder in den Schulen sehen, kommt es ganz oft dazu, dass wir Fotos präsentiert bekommen von den Gesichtern der Kinder, der möglichen Opfer, von der Polizei. Und wir sollen dann die Kinder identifizieren, damit die Polizei herausfindet, wo sind diese Kinder, wer sind diese Kinder.
Corinna Porter fordert, dass Lehrkräfte auch endlich auf den Umgang mit sexualisierter Gewalt vorbereitet würden, damit Schule ein Schutzraum für Kinder wird.
Wir möchten im Idealfall, dass jede Grundschule in Deutschland so arbeitet und dass alle Täter auch wissen, sobald mein Kind in die Schule kommt, lauert da die Gefahr, entdeckt zu werden.
Die Bochumer Grundschullehrerin Corinna Porter mit ihrem Konzept ist von der ersten bis zur vierten Klasse Kinderschutz Bestandteil im Unterricht. Und nun von Nordrhein-Westfalen nach Sachsen. Politische Bildung, die bekommt in vielen Lehrplänen und Schulformen nicht genug Zeit und Spielraum. Das zeigt eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Stellenwert der politischen Bildung an Schulen. Doch Schule ist längst nicht der einzige Ort, an dem sich junge Menschen mit politischen Themen und Handlungsweisen auseinandersetzen können. Eine wichtige Rolle spielen auch Ausbildungsmöglichkeiten. außerschulische Angebote und Lernorte. Während deren Fachkräfte in Sachsen ihre Arbeit und ihr Wirken erleben und welchen fachlichen Hintergrund sie mitbringen, das ist Thema einer Feldstudie der TU Dresden, genauer gesagt der dort ansässigen John Dewey Forschungsstelle. Über das Ergebnis habe ich mit Anja Besant, Direktorin dieser Forschungsstelle, gesprochen. Und zunächst wollte ich von ihr wissen, warum es wichtig ist, mehr über die fachlichen Hintergründe der Akteurinnen und Akteure in der außerschulischen politischen Bildung zu erfahren.
Es ist ja so, wir in der Forschungsstelle haben die Aufgabe, die außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung zu unterstützen. Und um sie zu unterstützen, müssen wir ja wissen, an welcher Stelle zum Beispiel eine Unterstützung auch sinnvoll ist. Und wenn man sich mit den fachlichen Hintergründen beschäftigt, die die Aktiven in diesem Feld mitbringen, dann sieht man, was man schon hätte ahnen können, aber jetzt haben wir es eben nochmal bestätigt, dass da auch ganz viel Engagement im Spiel ist. Also dass quasi die Zugangswege in dieses Feld, die Frage, warum möchte ich sowas machen, wird eben häufig beantwortet dadurch, dass man vorher sich mal da engagiert hat oder aber dadurch, dass man zum Beispiel Politikwissenschaft oder Soziologie studiert hat und die fachlichen Inhalte sehr wichtig findet und deshalb dann in diesen Bildungsbereich geht, allerdings ohne eigentlich eine pädagogische oder didaktische Qualifikation für das Feld mitzubringen. Das ist der große Unterschied auch zur Schule, ne? Also die Fachkräfte in der Schule, die sind ja pädagogisch und didaktisch ausgebildet, grundständig, während die Menschen, die im außerschulischen Feld der politischen Bildung arbeiten, oft sehr viel Wissen über Politik und Gesellschaft und auch andere angrenzende Bereiche mitbringen, sich dann aber erst on the job mit der Frage beschäftigen können, wie vermittle ich das jetzt eigentlich sinnvoll und was lasse ich weg und was sind eigentlich die Fragen, die da im Mittelpunkt stehen müssen. Und wir glauben, dass da eine Unterstützung wirklich sinnvoll ist.
Fordern denn auch die Betroffenen oder die Befragten vielmehr diese Unterstützung ein?
Ja, das ist spannend. Könnte ja sein, die lernen das wirklich so gut quasi berufsbegleitend, dass sie da gar keine Unterstützung brauchen. Das haben wir uns auch ganz genau angeguckt. Und es ist aber schon so, dass man zwar einerseits sehen kann, dass da Erfahrungswissen auch entsteht und die quasi durch die Durchführung von Bildungsveranstaltungen natürlich auch ganz wichtige Erfahrungen sammeln in der Auseinandersetzung, dass die sich aber sehr stark wünschen, das in einer gewissen Weise zu systematisieren, also in so einen Kontext zu stellen. Ist die Erfahrung, die ich da jetzt gemacht habe, eine normale Erfahrung? Wäre das mit einer anderen Zielgruppe anders abgelaufen? Oder sind das sehr individuelle Erfahrungen, die ich mache? Und sie wünschen sich auch ganz viel Unterstützung im Hinblick auf die Frage, ist das denn wirksam? Also weil die natürlich gar keinen Zugriff darauf haben, zu sehen, ob sie was bewirken. Weil die Leute kommen in der Regel zu Einzelveranstaltungen, sind nur punktuell vor Ort, gehen dann wieder weg und damit bleiben sie eigentlich zurück, ohne jemals zu merken, ob das, was sie tun, wirklich viel Impact gehabt hat.
Wir reden von außerschulischen Lernorten und deren Anbietern und auch Kräften, Fachkräften. Wie gut können die mit Schule kooperieren oder wie schlecht vielleicht auch?
Also was wir im Rahmen dieser Befragung herausgefunden haben, ist, dass Schule ein ganz wichtiger Bezugspunkt für diese Akteure ist. Selbst wenn das gar nicht in unseren Fragen vorkam, ist ganz häufig auf die Schule verwiesen worden. Und was wir da gesehen haben, ist, dass die Schule ein ambivalenter Partner ist. Also die Wahrnehmung ist, wir sagen nicht, wie Schule jetzt ist, aber die Wahrnehmung der Akteure ist, dass da sehr viel Institutionenkunde, sehr viel Wissensvermittlung in der Schule dominiert und weniger Mühe darauf verwendet wird, tatsächlich sowas wie eine demokratische Schulkultur aufzubauen. Und das würden Sie sich wünschen.
Sie hatten ja eingangs erwähnt, dass die Akteurinnen und Akteure aus der außerschulischen politischen Bildung sich mehr wünschen, zu wissen über ihre Wirksamkeit. Was bekommen Sie denn jetzt schon an Feedback, an Akzeptanz, aber auch vielleicht an Ablehnung?
Na, das ist auch unterschiedlich, also je nach Feld und je nachdem, wie sehr man sich auch darum kümmert, dass man Feedback bekommt und deshalb nicht so pauschal zu beantworten. Was wir aber in der Studie gefunden haben und was mir in gewisser Weise auch wichtig ist, in diesem Zusammenhang laut zu sagen, ist, dass viele Akteure im Feld der außerschulischen politischen Bildung mit erheblichen Anfeindungen konfrontiert sind. Wir haben gefragt danach, welche Anfeindungen sie so erleben und waren bei der Auswertung in gewisser Weise geschockt darüber, wie breit das erlebt wird. Also das reicht von Beschwerden über Telefon und E-Mail, über Wortergreifungsstrategien in Veranstaltungen, Shitstorms oder Boykottaufrufe gegenüber bestimmten Initiativen, Sachbeschädigung bis hin zu physischen Angriffen und Morddrohungen. Und die Zahlen sind wirklich bedrückend, die wir da sehen, weil wir haben immer gefragt, ob sie das selbst erleben, ob sie das bei Kolleginnen und Kollegen beobachten oder ob das noch nie vorkam. Und also nehmen wir mal Beschwerde über E-Mail und Telefon, da haben wir nur 20% roundabout, die sagen, das kam noch nie vor. Und selbst bei physischen Angriffen, und ich finde das schon was Krasses, haben wir nur rund die Hälfte, die sagt, das kam noch nie vor. Und das erleben die Aktiven auch als sehr beeindruckend, und zwar sogar unabhängig davon, ob sie es wirklich selbst erleben oder bei anderen beobachten. Und das Gefühl, das wir in dieser Berufsgruppe gefunden haben, ist auch, dass sie den Eindruck haben, sie haben nicht genug Rückhalt. Also wenn sowas passiert, dann können sie sich auch nicht darauf verlassen, dass zum Beispiel ihre Fördermittelgeber oder die entsprechende Verwaltungsstruktur, die dahinter steht, wirklich stabil steht und sie da auch unterstützen kann in so einer Situation. Das sagt jetzt nicht aus, ob das wirklich so ist oder nicht so ist.
Was macht das denn mit den Betroffenen?
Wenn man sich die Daten genau anguckt, dann sieht man, dass selbst bei den Akteuren, die sagen, sie sind gar nicht selbst so stark betroffen von diesen Angriffen, auf die Frage, wie sie damit umgehen, die Aussage kommt, dass sie in Veranstaltungen zurückhaltender sind und dass sie ihre Kommunikation im Hinblick darauf abgestimmt haben. Und das heißt, dass man da zurückhaltender wird. Und das finde ich schon ein wirklich bedrückender Befund.
Sagt Anja Besant, Direktorin der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie an der TU Dresden. Die hat untersucht, wie es um außerschulische politische Bildung in Sachsen bestellt ist, mit bedrückenden Ergebnissen. 10 Jahre nach der ersten Folge ist die dänische Politserie Borgen zurück. Fulminantes Comeback oder eher ein Abklatsch? Das fragt gleich Corso Kunst und Pop. Und das war's von uns von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.